in der Geburtsstadt Fragonars. Sie müssen sich unbedingt Cannes ansehen, hatte mir Victor Marguerite zum Abschied gesagt, und Frau Marguerite hatte hinzugefügt, das ist das Deauville des Mittelmeers, wenn Saison ist. Jetzt ist aber noch keine Saison. Die Kulissen der großen Welt liegen stumm und still, die Bühnenarbeiter richten die Soffitten her und bauen am Hafendamm und Casino. Selbst das Meer gibt sich noch nicht die richtige Mühe, faul und grau plätschert es ans Ufer. Hier wogen also die in leichte Gewänder gekleideten Damen und bewegen sich zierlich. Aber um das festzustellen, hat mich die Vossische Zeitung nicht nach Frankreich geschickt. Es ist das auch schon ein bisschen oft geschrieben worden, scheint mir. Aber was selten und fast nie beschrieben wird, das ist dies. Wie sieht die Existenz eines Zimmerkellners in der Hochsaison aus? Was denken sich diese Leute? Wie arbeiten sie? Unter welchen Bedingungen? Und, was noch wichtiger ist, wie sieht die feine Welt von hinten, von unten, von dieser Seite gesehen aus? Warum nimmt niemals einer von uns für ein paar Monate die Arbeit eines Stewards, eines Kellners, eines Bedienten an und schildert die Welt einmal von da aus? Romane und Genrebilder werden es nicht werden, aber sicherlich eine sehr lehrreiche Ergänzung zu den bis zum Überfluss wiederholten Bildern aus der eleganten Welt. Das sind so Bücher, die nicht geschrieben werden. Drehen wir uns um und gehen wir zum Bahnhof. Das nette Leben fängt ja doch immer erst an der Kleinbahn an. Der Deutsche kann das Bücherlesen nicht lassen, ich auch nicht. Ich habe gelesen und ich habe mir da etwas ausgeknobelt. Wie wird es wohl werden? Der Zug rumpelt durch die Nacht. An kleinen Stationen mit unlesbaren Namen hält er. Es ist ganz schwarz um mich her. Denn so dankbar man für diesen Novembersommer hier unten sein muss, die Tage haben um Schlag 5 ein Ende. Schon nach 4 Uhr blitzen überall Lichter in das Halbdunkel des Nachmittags. Und dann ist es aus. Man sieht nichts mehr. Im Dunkel des Abends liegt ein lichterbestickter Teppich. Eine Stadt scheint's. Hunderte von glitzernden Punkten in einem Tal, auf den Anhöhen, überall. Kein Lichter mehr, ein Lichtergerinnsel. Das ist Grasse. Und in Grasse ist Fragonard geboren. Fragonard, der freche, entzückend leichte, himmlisch beschwingte Hofmaler Ludwigs des 16. Aussteigen? Zahnradbahn? Guten Abend! Bleich und mondsüchtig liegt auf der Anhöhe über der Stadt das Hotel. Sie kennen das Gefühl, das einen beschleicht, wenn der Kellner die Zimmertür hinter sich geschlossen hat? Allein. Ich öffne die Fenstertür, trete auf den Balkon. Unter mir liegt die Stadt. Im Talkessel, auf die Berge geklettert, über Rampen und treppenartige Steigungen verstreut, mit Lichtpunkten besät, leuchtend, schimmernd, glitzernd, halb verlöschend. Trink, Auge! Und ich sehe und sehe. So hat der Bauernbräugel einst gemalt, das Weite und das greifbar Nahe gleich weit und gleich deutlich. Da sind kleine Plätzchen, von einer Laterne notdürftig beleuchtet. Man sieht gerade eine Strecke Wegs von ein paar Metern, die ist leer. Um ein anderes Licht sind Menschen versammelt, die bereden etwas. Weiter oben rollt ein Automobil langsam und vorsichtig die beleuchtete Straße entlang, dann verschwindet es. Da sucht eines mit 2 Glotzaugen den dunklen Weg ab. Hier liegt eine beleuchtete Halle, da ist ein Haus mit rötlich-gelblichen Lichtern, da eins mit weißen. In der Ferne verdämmern andere. Ein Brückchen führt über einen kleinen Abgrund. Bis weit ins Land kann man sehen. Und oben auf den Bergen wohnen auch Menschen und blinken Lichter. Und jeder Lichtfleck erzählt eine kleine Geschichte. Es ist wie ein Rundblick für Andersen. Gute Nacht, Grasse. Der Tag hält, was der Abend versprochen hat. Trepp auf, trepp ab, klettere ich durch die Stadt. Sie ist in der Mitte ganz alt, die Gässchen sind so eng, es geht steil abwärts und brüsk nach oben. Der französische Baedeker murmelt etwas vom 6. Jahrhundert. Jedenfalls waren 1746 die Österreicher einmal hier, kriegshalber, Es muss schrecklich für die armen Soldaten gewesen sein, monatelang ohne Nachrichten aus dem Burgtheater. Alte Häuser, alte Gassen. Aber was das Merkwürdigste ist an diesem alten Bergstädtchen, das ist die unbekümmerte Modernität ihrer Bewohner. Wir haben gelesen, dass in den verlassenen Herrensitzen Kurlands arme Bauern hausen, die Dürftigen im Zivilisierten. Hier ist es umgekehrt. In diesen alten, alten Häusern liegen gut ausgestattete Geschäfte mit modernen Auslagen, hübsche Wohnungen, und alles ist so blitzsauber, reingefegt, bis ins letzte Stäubchen gekehrt, dass man an gewisse Hamburger oder Lübecker Straßen erinnert wird. Gekalkt, gewaschen, geschrubbert, es strahlt nur so von Sauberkeit. Fabrikschornsteine? Sie haben im Stadtbild kaum gestört. Gras fabriziert Süßigkeiten und Parfümerien. Ich sehe zu, wie man kandierte Birnen macht und gezuckerte Rosenblätter und Veilchen zu Süßzeug umarbeitet und wahrhaftig auch die kleinen gelben Kügelchen der Mimose. Ich darf probieren, sie schmecken nach gar nichts und ich mache ein bewunderndes Gesicht. Es ist das erste Mal, dass ich eine Rose esse. Und ich sehe zu, wie Parfum hergestellt wird. Eine komplizierte Sache. Es riecht wie in einer Premiere. Und die großen Kolben und Retorten der Kochapparate stehen in einem alten Kloster, mitten im Refektorium. Auch hier eine musterhafte Sauberkeit. Ja, aber Fragonard. Fragonard ist im Gras, einen Augenblick mal, 1732 geboren. Und er war kurz vor der Revolution in seiner Heimatstadt und dann wieder während der Revolution. Wo er geboren ist? Da ist die kleine Straße de la Font-Neuve, aber sie hat mehrere Häuser, zwei rechts und zwei links, und genaues weiß man nicht. Hier hat Frago zum ersten Mal die Beinchen in den Rinnstein gesteckt und hat gerufen, »Mutter, schmeiß Stulle runter!« Aber vor welchem Haus? Das steht nicht geschrieben. Auf einem Platz mit wunderschöner Weitsicht ins Land steht auch ein Denkmal für den seligen Maler. Seien wir höflich und gucken wir weg. Bis zu seinem 14. Jahr hat Fragonard in Grasse gelebt. Später besuchte er zum Ausgang des 18. Jahrhunderts seinen Vetter Maubert, und dem hat er für 3600 Livre, laut Quittung vom 10. März 1791, 5 Bilder gemalt. Der Einstieg, die Verfolgung, vertrauliche Mitteilung, Krönung und die Hingabe. Für wen hat er sie gemalt? Für seinen Vetter Maubert? Natürlich nicht, sondern letzten Endes für Pierpont Morgan, der sie gekauft hat. Grasse hat nur die Fotografien, und das ist auch etwas wert, aber weil Grasse eine pietätvolle Stadt ist, so hat es ein kleines Palais zu einem reizenden Museum ausgebaut. Das kleinste Museum der Welt, von Herr Carnot begründet, und darin ist noch manches Hübsche zu sehen. Reproduktionen nach Bildern des Meisters, ein paar Originalskizzen, jene Fotografien und, verhüllt von einer grünen Decke in einer kleinen Vitrine, der Malkasten Jean-Honoré Fragonards. Es ist ein einfacher alter Kasten mit vielen kleinen Flaschen und Fläschchen, so wie er ihn benutzt hat. Auf jedem Etikett steht noch in vergilbten Buchstaben, welche Farbe jetzt darin trocknet. Ein Pinselchen, zart und lang, liegt dabei. In den Nebenräumen provenzalische Kunst und Andenken, Möbel und Bauerngerät, alles in dem reinlichen und fröhlichen Geschmack der Provence. Eine lustige runde Kinderwiege, eine zärtliche Sänfte, himmlische alte Kommoden, eine rötlich flammende riesige Chaise Longue im Stil Louis XIII, eine geradezu verlockende Chaise Longue, ein Tontier aus dem 17. Jahrhundert, eine Art Schildkröten-Uhu oder Uhu-Schildkröte, ein geflügelter Traum, Stricke, mit denen der Marschall Bazin eingesperrt auf Saint-Marguerite entfliehen sollte. Er entfloh aber durch die Tür, weil er als Soldat den geraden Weg liebte, direkt nach Spanien, wo er auch gestorben ist. Waffen und Bilder und Putten. Das Ganze so fein im Geschmack, so reinlich im Stil. Und ein zweites Treppenhaus führt hinunter in den Garten, für eine jener Fassaden französischer Hotels, die die Straße niemals zu sehen bekommt. Jetzt ist es Abend. Und während ich dieses schreibe, unterbreche ich mich, trete ans Fenster, schlage die Vorhänge zurück und sehe noch einmal auf die ruhende Stadt. da blinkt es, kreisrunde und kleine Sterne, eckige und leuchtende Scheiben. Das Laub rieselt, ein Wagen rollt, und aus einer fernen Schmiede klingt das fröhliche Ping-Pang der Werkstatt. Die Glocken rufen sich die Stunde zu und singen hoch und tief das schöne Lied von der Pünktlichkeit. Eine ganze Viertelstunde lang ist es 7:30. Ein kleiner Viadukt verschwimmt im Dunkel. Diese leuchtende Linie, das ist der Boulevard mit den dunklen Bäumen. Licht steht bei Licht, so weich, so zärtlich, so fest. Eine Stadt, die man streicheln möchte. Hoch über dem Tal fliegt der Mond durch die ziehenden Wolken. Silbergrau verdämmern die Berge, und dort hinten liegt unsichtbar das Meer. Und von den schweigsamen Bergen herunter kommt es und greift ans Herz. Ungesungenes Lied und ungesagte Worte, Sehnsucht in der Ferne nach der Ferne. »Kennen Sie Grass?« fragte ich Herrn Wendriner. »Grass«, sagte er und stocherte sich in den Zähnen. »Warten Sie mal, Grass! Ja, da waren wir mal, von Cannes aus. Na, ich danke, ein kleines Nest, ganz nett, gewiss, aber kein anständiges Casino, gar nichts Elegantes. Wir sind bloß durchgefahren und haben eine Kleinigkeit gegessen, Bouillon d'Ess, oder wie das heißt.« »Richtig, meine Frau hat sich noch mächtig den Magen an den Langusten verdorben. Wissen Sie, Grass ist nichts.«